Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Dass Nike Slavik und ich als die ersten offen transgeschlechtlichen Frauen in den Deutschen Bundestag gewählt wurden, diese Nachricht ging um die ganze Welt und dessen bin ich mir schon bewusst.
Ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden.
Menschen wie ich werden nicht nur von gewöhnlichen Menschen angegriffen, sondern von unseren Regierungen, die wir wählen, um uns zu regieren. Sie versuchen, uns zu kriminalisieren. Sie versuchen, so zu tun, als ob wir nicht existieren würden.
Sie hörten Tessa Ganserer, eine von zwei ersten Transfrauen im Deutschen Bundestag. Kim de Lorison, erste non-binäre Person, die gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Und Maybe a Girl, die vielleicht bald erste trans- und non-binäre Drag Queen im US-Kongress. So viele Erste im Jahr 2021-22. Wo waren Sie vorher? Ich bin Isabella Kula. Hallo. Wir sind heute Drag, wir sind trans, wir sind divers und vor allem, wir sind spät dran, würde Columbus sagen. Wir schauen zunächst durch die queere Brille auf den US-Wahlkampf vor den Midterms am kommenden Dienstag. Unsere USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat in Los Angeles Drag Queen Maybe a Girl getroffen, die für den Kongress kandidiert.
Wer ist bereit für eine Drag Show?
West Hollywood an einem Sonntagmittag. Im Café Stash trinkt das Publikum Sekt mit Orangensaft, isst Avocado-Toast und wartet auf die Drag-Show, die hier gleich anfangen soll. Drag-Queen Maybe a Girl, zu Deutsch also vielleicht ein Mädchen, legt sich bei der Show in dem bekannten Gay-Viertel in Los Angeles ins Zeug. Die blonde Langhaarperücke wippt im Takt der Musik. Das aufgepolsterte Hinterteil unter dem 60er-Jahre-Kleid schwingt. Dazu macht sie Lip-Sync, also Playback. Das Publikum wedelt mit Dollarnoten, um die Drag Queen anzufeuern. Dies ist nicht nur eine Drag-Show, sondern auch zugleich eine Politikkampagne. Denn Maybe a Girl steht am 8. November bei den amerikanischen Zwischenwahlen auf dem Stimmzettel in Los Angeles.
You can vote yes on maybe at the November 8th general election. Now please, do not vote for me because I'm a drag queen.
Wählt mich nicht, weil ich eine Drag Queen bin oder eine Transperson, sondern weil ihr an Krankenversicherung für alle glaubt, Wohnraum für alle, Klimagerechtigkeit und LGBTQIA-Rechte, Waffenkontrolle und dass wir in keine Kriege ziehen sollten.
Szenenwechsel und Outfitwechsel. Ich treffe Maybe a Girl als Maybe, der Name, den sie privat bevorzugt. Maybe erscheint zu diesem Interview in Privatklamotten. Sie hat raspelkurze Haare, trägt ein weißes T-Shirt. Die 36-Jährige identifiziert sich selbst als Transperson und als non-binär, das heißt keinem Geschlecht eindeutig zugehörig.
Drag ist mein Job, aber trans ist, wer ich bin. Das ist Teil meiner Identität.
Trans bedeutet, sich anders zu identifizieren als mit dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht. Das kann, muss aber keine medizinische Geschlechtsanpassung zur Folge haben.
So for me, actually, my experience, drag actually helped me to realize that I am a trans person.
Mir hat Drag tatsächlich geholfen zu erkennen, dass ich eine Transperson bin. Und das ist eigentlich eine ziemlich häufige Erfahrung für Transmenschen, wenn sie anfangen, sich mit Drag zu beschäftigen.
Sie betont aber auch, nicht jede Drag Queen wolle automatisch eine Frau sein und nicht jeder Drag Performer sei immer ein schwuler Mann, auch wenn dies ein gängiges Klischee ist. Maybe hat sich gefunden und sagt klar, wie sie sich gerne ansprechen lässt.
I'm a trans non-binary person. My pronouns are she, her, they, them.
Ihre bevorzugten Pronomen, sagt sie, sind sie, also weiblich und im Prinzip auch sie als Mehrzahl, was sich in der deutschen Grammatik schwer darstellen lässt. Dass allein die Anrede eine Provokation für manche Menschen ist, weiß Maybe.
Menschen wie ich werden nicht nur von gewöhnlichen Menschen angegriffen, sondern von unseren Regierungen, die wir wählen, um uns zu regieren.
Ein Grund für sie, in die Politik zu gehen. Und Maybe hat bereits jetzt Geschichte geschrieben. Als erste Drag Queen, die in den USA in ein öffentliches Amt gewählt wurde. Das war 2019. Im sogenannten Silver Lake City Council, einem Nachbarschaftsrat ihres Stadtteils, setzt sie sich seitdem vor allem für die Rechte Obdachloser ein. Jetzt will sie mehr. Bei den Zwischenwahlen möchte sie ins US-Repräsentantenhaus in Washington einziehen. Als linke, progressive Demokratin, die nicht von großen Unternehmen gesponsert wird, wie sie selbst sagt.
I consider myself to be a progressive, leftist, corporate-free Democrat.
Dabei wird sie als demokratische Kandidatin in ihrem Distrikt gegen den langjährigen Kongressabgeordneten Adam Schiff antreten. Ebenfalls ein Demokrat und landesweit bekannt, weil er unter anderem das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen der Ukraine-Affäre leitete. Derzeit steht die Drag Queen und Politikerin Maybe hinter Berufspolitiker Schiff auf dem Listenplatz an zweiter Stelle und hat kürzlich eine lokale Debattenrunde gegen ihn gewonnen. Maybe hat eine breite Agenda. Gesundheitsvorsorge für alle, Klimaschutz, mehr Wohnraum, vor allem für Geringverdiener und Obdachlose. Doch im Fokus steht ihr Engagement für schwule, lesbische, queere und Transpersonen.
2022 alone has been the worst year in modern history for anti-queer legislation.
2022 war das schlimmste Jahr in der modernen Geschichte für die Anti-Queer-Gesetzgebung. Es gab mehr als 300 Anti-LGBTQIA-Gesetze, mehr als die Hälfte von denen, die speziell auf Transmenschen abzielen. Sie versuchen, uns zu kriminalisieren. Sie versuchen, so zu tun, als ob wir nicht existieren würden.
Pretend that we don't exist.
In konservativen Bundesstaaten wie Texas, Virginia oder Florida werden beispielsweise Transpersonen durch Gesetze vom Profisport ausgeschlossen. In Schulen dürfen die Worte schwul und lesbisch nicht mehr genutzt werden. Nur zwei von vielen Beispielen für eine queerfeindliche Gesetzgebung. Vor allem Transmenschen seien in Gefahr. Jeden Tag gäbe es Angriffe auf sie, auch ausgelöst, weil Ängste geschürt würden, sagt Maybe. Derzeit gäbe es keine Transperson im US-Repräsentantenhaus. Dabei sei Repräsentation von Minderheiten so wichtig.
Representation really matters. And when you don't have people like you, that's where it becomes problematic.
Um genug Aufmerksamkeit für ihre Themen zu bekommen, zieht Maybe bewusst in ihrer Drag-Queen-Persönlichkeit in den Wahlkampf. In High Heels, mit viel Lippenstift, engen Kleidern und wechselnden Perücken.
Ich habe das Gefühl, dass ich mich ein bisschen stärker fühle, wenn ich in Drag bin. Es ist schwer, die 2 Meter Frau in einem Raum zu ignorieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute dir wirklich Aufmerksamkeit schenken.
Drag sei der einfachste Weg, gängige Geschlechterrollen und Identitäten zu hinterfragen. Und war somit schon immer politisch, sagt Chris Mitchell, der am Hunter College in New York Gender Studies lehrt.
Drag is one of the easiest ways in our culture to signal gender nonconformity and sexual nonconformity at the same time.
Drag habe eine lange politische Tradition, beispielsweise bei den Stonewall-Protesten 1979 in New York, als damals gegen Homophobie demonstriert wurde.
The people that are most responsible for fighting back at Stonewall.
Die Leute, die bei Stonewall an vorderster Front kämpften, wurden als Drag Queens beschrieben. Heute würden sie sich wohl eher als trans bezeichnen.
Today most of them probably would have described themselves as trans.
Drag Queens sind auf den Showbühnen nicht nur bunt, schrill und laut. Viele von ihnen machen Stand-up-Comedy, kritisieren in ihren Rollen Gesellschaft und Politik. Dass diese Shows mittlerweile ein riesengroßes Publikum erreichen, das liegt auch an der amerikanischen TV-Show RuPaul's Drag Race. Eine Art Germany's Next Topmodel für Drag Queens.
Racers, start your engines and may the best drag queen win.
Die Sendung ist seit ihrem Start extrem erfolgreich, wurde mit 24 Emmys ausgezeichnet und hat Drag den Weg in den Mainstream geebnet. In der Jury der Show saßen schon Stars wie Sängerin Lady Gaga, Schauspieler Jeff Goldblum oder die demokratische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez.
Morgan McMichael!
Auf großen Messen wie der DragCon in Los Angeles wird die Drag-Szene zelebriert. Tausende strömen jedes Jahr dorthin, um ihre Drag-Stars zu treffen, die auf Laufstegen ihren Fans winken oder sie können sich über die neuesten Trends beim Drag informieren. Auch Alexander aus dem US-Bundesstaat Georgia ist dabei. Er tritt selbst als Drag Queen auf und betreibt einen Shop, der Drag Queens ausstattet mit allem, was so notwendig ist.
So, Drag Jewelry, we make these breastplates.
Wir haben Schmuck und wir machen diese Brustplatten. Wenn sich die Mädels ausstopfen, können sie die umhängen, damit hier etwas mehr los ist.
Erklärt er und zeigt die Silikonbrüste. Sie gibt es in unterschiedlichen Hautschattierungen. Die werden unter den aufwendigen Kleidern oder hautengen Anzügen getragen. Auch Ohrringe gibt es. Handteller groß und größer. Die meisten Queens würden sie mit Superkleber für ihre Shows anbringen.
They actually super glue it to their ear.
Lange Zeit sei Drag eher nur etwas für eine sehr spezielle Szene gewesen, meint Alexander.
Als ich mit Drag angefangen habe, Anfang 2005, war das ein Tabu, sogar in der schwulen Szene. Typen wollten dich nicht daten, wenn du eine Drag Queen warst. Und mit der TV-Show Drag Race hat sich das geändert. Es hat die Drag Queens in die Wohnzimmer der Leute geholt und so normalisiert. Unsere größte Zielgruppe sind Teenie-Mädchen, die uns gut finden. Das hätte ich nie erwartet.
Während ein größerer Teil der Gesellschaft Drag Queens kennt und akzeptiert, sei das in konservativen Kreisen ganz anders, meint Genderforscher Chris Mitchell.
I do think that for people in Congress,
sollte Maybe a Girl in den Kongress ziehen, wäre das für die Konservativen so etwas wie das Ende der Zivilisation.
Die Freiheit, sich selbst in verschiedenen Rollen auszuprobieren und das Geschlecht selbst zu wählen, in dem man lebt, sei keine Selbstverständlichkeit. Die hart erkämpften Freiheitsrechte seien in Gefahr, sagt Maybe und möchte deswegen nach Washington ins US-Repräsentantenhaus. Sie weiß, wenn sie dort als Drag Queen auftauchen würde, wäre dies ein Spektakel und eine große Provokation.
Allein der Akt des Drags, egal ob du beabsichtigst, dass es ein soziales oder politisches Statement ist oder nicht, ist ein soziales und politisches Statement, weil wir in einer Welt leben, die immer noch von Geschlechternormen diktiert wird.
Bis zum 8. November hat sie Zeit, Wähler und Wählerinnen für sich zu gewinnen.
Drag, Trans, Politik. Eine Drag Queen will in den US-Kongress. Das war Katharina Wilhelm. Am 8. November wird in den USA gewählt. Selbst die größten Optimisten glauben inzwischen nicht mehr, dass die Demokraten eine Chance haben, das Repräsentantenhaus zu halten und fragen sich, ob sie es wenigstens im Senat schaffen. Das ist alles andere als sicher. Einen Durchmarsch der Republikaner, nichts mehr, fürchtet die LGBTQ-Community im Land. Denn ihre Rechte werden in einigen, meist republikanisch geführten Bundesstaaten schon jetzt deutlich eingeschränkt. Hier nur einige Beispiele.
Anti-LGBTQ-Gesetze in den USA. 2022 wurden so viele Gesetzesentwürfe wie nie vorgestellt, die sich konkret gegen die LGBTQ-Community richten. Meist geht es um das Thema Gesundheitsversorgung, Teilnahme am Sport oder die Behandlung von LGBTQ-Themen im Schulunterricht. In Louisiana dürfen seit Juni keine Transmädchen und Frauen mehr am organisierten Sport teilnehmen. Auch in Arizona wurden im September Gesetze erlassen, die unter anderem Transmenschen die Teilnahme am Sport verbieten, weil sie angeblich Vorteile durch die Geschlechtsumwandlung hätten. In Texas können Eltern im Gefängnis landen, die ihren Transkindern Zugang zu einer genderbestätigenden Gesundheitsversorgung ermöglichen. In Florida dürfen Schüler in Grundschulen nicht mehr über schwule und lesbische Sexualität aufgeklärt werden. In den USA wurde dies als das sogenannte Don't Say Gay-Gesetz bekannt. Im Bundesstaat Virginia müssen Schüler und Schülerinnen mit den bei der Geburt zugeteilten Pronomen und Namen angesprochen werden, auch wenn sie ihren Namen bereits offiziell geändert haben. Für Transmenschen bedeutet dies oft eine besondere Demütigung.
Die LGBTQ-Gemeinschaft in den USA steht also unter besonderem Druck. Gleichzeitig sind die Midterm-Wahlen in diesem Jahr die diversesten aller Zeiten mit rund 100 KandidatInnen, die aus der Community für den Kongress kandidieren. Ein Plus von 16% im Vergleich zu 2020. Aber, Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in Los Angeles, wie sieht es mit den Siegchancen aus?
Ja, die sind wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Also derzeit haben wir wirklich ein Füllhorn von Kandidaten, Kandidatinnen auf den Stimmzetteln bei den Midterms. Und in Bundesstaaten, in denen Demokraten die Mehrheit haben oder eben traditionell mehr vertreten sind, da haben sie auch oft bessere Chancen. Wenn ich zum Beispiel hier in Kalifornien mich umschaue, da haben wir Robert Garcia, der ist Bürgermeister in Long Beach in Kalifornien und wird wahrscheinlich ins US-Repräsentantenhaus einziehen als schwuler Kandidat. In Massachusetts wird Maura Healey wahrscheinlich die erste lesbische Gouverneurin werden, wenn man jetzt eben nochmal an die andere Küste schaut. Aber eben in konservativeren Bundesstaaten wird es dann schwieriger, denn Republikaner wählen tendenziell eben eher keine LGBTQ-Kandidaten und Kandidatinnen.
2022 ist das schlimmste Jahr für die queere Gesetzgebung in den USA. Das sagt Drag Queen Maybe a Girl, von der Sie uns gerade berichtet haben. Tatsächlich wurden Stand jetzt bereits mehr als 300 LGBTQ-feindliche Gesetze verabschiedet. Und das unter einem demokratischen Präsidenten Joe Biden. Wie kann das sein?
Naja, weil Joe Biden eben nicht immer für diese Gesetze verantwortlich ist, sondern dass oft Bereiche sind, in denen die Bundesstaaten das Sagen haben. Ein Beispiel ist da ja die Schule. Dort haben oft die Bundesstaaten den Hut auf. Das ist ein bisschen so wie in Deutschland, eben das föderale Bildungssystem. Und dort können dann Staaten wie beispielsweise Florida entscheiden, dass schwule und lesbische und andere LGBTQ-Themen nicht in den Unterrichtsplan gehören. Oder dass Transkinder gezwungen werden, in eine Toilette zu gehen, die aber nicht für das Geschlecht gedacht ist, mit dem sie sich jetzt eben identifizieren. Und dann kommt noch dazu, wenn nach den Midterms die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus republikanisch ist, dann könnte sogar auf großer Bundesebene theoretisch mehr queerfeindliche Gesetze durchgedrückt werden, weil Joe Biden dann als Lame Duck regiert, also als lahme Ente und dann kaum noch Mehrheiten zusammenbekommen kann.
Das heißt, Bidens Einfluss ist begrenzt, sagen Sie, zum Beispiel auch der auf den Supreme Court. Es gibt Befürchtungen, dass das oberste US-Gericht sich nach dem umstrittenen Urteil zur Abtreibung jetzt auch die Homo-Ehe vornimmt. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Ja, der Supreme Court ist ja unter Donald Trump mehrheitlich mit sehr konservativen Richtern besetzt worden. Und genau deswegen ist ja schon Roe vs. Wade gefallen, also das Abtreibungsurteil. Und das hat man sich in den USA wirklich Jahrzehnte nicht vorstellen können, dass es so weit kommt. Und man muss auch sagen, damit ist das Thema Abtreibung im Supreme Court ja sozusagen vom Tisch und die religiöse Rechte sucht sich jetzt neue Themen und das ist in den USA gerade ganz klar das Thema Transmenschen, auch Schwule und Lesben und damit denke ich auch Ehe für alle. Also ich halte das schon für sehr wahrscheinlich, dass das ein Thema werden könnte, was sich vielleicht im kommenden Jahr der Supreme Court vornimmt.
Wenn wir mal auf die Philosophie von Det Jansen schauen, Sie haben mir das im Vorgespräch erzählt, insbesondere für Konservative in den USA ist dieses sogenannte von der Norm abweichen ganz schlecht. Warum?
Ja, also die Konservativen haben so ein richtiges Idealbild, also starke Männer, machohaft, wie eben ein Donald Trump. Die Frauen sollen am besten hübsch und sehr weiblich sein und das patriarchale System wird da einfach sehr gestärkt. Und alles, was eben nicht in dieses Weltbild hineinpasst, also genderfluide Menschen zum Beispiel, Menschen, die ihr Geschlecht hinterfragen oder lieben, wen sie möchten, die machen offensichtlich ganz, ganz viel Angst. Und Konservative malen dann ganz schnell so ein Schreckensbild und stecken queere Menschen in, ja, ich sag mal regelrecht kriminelle Schubladen. Also wer trans ist, der ist auch gleich pädophil, heißt es dann zum Beispiel, moralisch verwerflich oder auch eben krank. Und das sind eben so die Geschichten, die hier erzählt werden, weil eben diese irre Angst vorherrscht, dass da irgendwas in diesem patriarchalen, in diesem recht regelkonformen und auch christlichen Weltbild etwas kaputt gemacht werden könnte.
Innerhalb der Angriffe auf die LGBTQ-Community hat es vor allem die religiöse Rechte, die ja auch die Republikaner beeinflusst, seit längerem insbesondere auf trans- und non-binäre Menschen abgesehen. Warum nun ausgerechnet?
Ja, ich denke, das hat sehr viele unterschiedliche Gründe. Und auch, dass schwule und lesbische Lebensformen etwas sind, woran man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr gewöhnt hat. Aber Transidentitäten, auch wenn es die schon wirklich wahnsinnig lange gibt in der Menschheitsgeschichte und man das aus anderen Kulturkreisen ja auch kennt, die haben aus meiner Sicht momentan so eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Sei es, dass man sie viel mehr in Filmen sieht, in Serien. Es gibt viel mehr alternative Lebensentwürfe, non-binäre Personen zum Beispiel, die sich so identifizieren und die wir ja in den Schlagzeilen sehen. Das haben wir ja auch in Deutschland zum Beispiel gerade erst gehabt mit dem Buchpreis. Oder auch Musikschaffende wie Sam Smith zum Beispiel, die sich als non-binär identifizieren, die stürmen die Charts. Und diese erhöhte Aufmerksamkeit, die hat sicherlich auch damit zu tun, dass Minderheiten auch selbstbewusster geworden sind, sichtbarer werden wollen und dass auch ein großer Teil der Gesellschaft das akzeptiert, honoriert oder auch fördert. Und genau dieses Spiel zwischen den Geschlechtern, das scheint den Konservativen dann jetzt besonders viel Angst zu machen, weil es sich eben noch viel mehr außerhalb ihres gewohnten Systems bewegt. Und ich glaube, dieses Schwul-Lesbischsein, das konnten sie noch einigermaßen navigieren, aber eben alles, was sich davon nochmal weiter entfernt, ich glaube, das ist noch schwerer greifbar für viele.
Und das Ergebnis davon ist, dass auch die Rechtsprechung in republikanisch dominierten US-Bundesstaaten wie Texas immer transfeindlicher wird, aber eben nicht nur in republikanischen. Auch im demokratisch regierten Louisiana gilt seit Juni ein Teilnahmeverbot für Trans-Mädchen und Frauen am organisierten Sport. Warum jetzt eigentlich?
Ja, das hat viele Demokraten auch wirklich verschreckt. In Louisiana ist das eine spezielle Konstellation. Also da gibt es einen demokratischen Gouverneur, aber das Landeskabinett, sage ich mal, ist mehrheitlich republikanisch. Und der Gouverneur hat schon gesagt, sein Veto für das Gesetz, das er schon mal eingebracht hatte, das hat kaum noch Chancen. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass auf der Landesebene wahnsinnig viel entschieden wird, auch auf der lokalen Ebene und nicht nur im Kongress. Und genau deswegen sind diese Zwischenwahlen jetzt, die wir bald erleben, so spannend. Denn da wird eben auf ganz, ganz vielen unterschiedlichsten Ebenen gewählt und möglicherweise eben zugunsten der Republikaner. Also das heißt, es kann sich in unterschiedlichsten Schichten und in unterschiedlichsten Konstellationen ganz viel verändern und vielleicht dann eben auch zum Schlechteren für die LGBTQ-Community.
Trotzdem ist es ja dann erstaunlich, dass es die diversesten Wahlen seit langem überhaupt sind.
Absolut. Und ich glaube eben, es spricht für ein größeres Selbstbewusstsein in dieser Community zu sagen, wir wollen das aber, wir wollen nach draußen gehen. Für mich spricht es aber eben auch so ein bisschen für diese Spaltung des Landes. Die eine Hälfte, sozusagen die Demokraten, gehen sehr nach vorne, sind eben sehr offen auch für alternativere Lebensentwürfe. Und die Konservative, vor allem Republikaner, die gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Und für mich ist das wirklich nochmal so ganz klar eines dieser Themen, die Spaltung der USA unglaublich verdeutlichen, weil man da auf keinen gemeinsamen Nenner kommt.
Noch kurz zum Schluss. Sie berichten seit über 3 Jahren für uns als Korrespondentin aus Los Angeles, Kalifornien. Was können Sie uns von dort Stimmungsaufhellendes über LGBTQ in den USA erzählen?
Also in Kalifornien und im Speziellen natürlich San Francisco und Los Angeles sind immer noch sowas wie sichere Häfen für Menschen aus dem queeren Spektrum. Das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht. Und ich hatte mit einem Genderforscher für dieses Stück gesprochen, Chris Mitchell, der ist selbst schwul. Und ich fand eine Aussage ganz spannend, als er nämlich gesagt hat, wenn ich Drag Queens sehe oder wenn ich eben Regenbogenflaggen sehe, dann weiß ich, das ist ein guter Ort für mich. Weil wenn ich die nicht sehe, wenn ich in eine Stadt komme und da gibt's das gar nicht, da möchte ich gar nicht so gerne sein. Also das heißt auch eben, um wieder vielleicht auf die Drag Queen, maybe a girl, die auch trans ist, einzugehen. Die ist nicht nur politisch spannend, sondern eben das, was sie ausstrahlt, ist für die queere Community unglaublich wichtig. Und ich lasse es Ihnen mal ganz kurz selber sagen, meinen Genderforscher.
If I can't see drag, if I can't see queer people and it's not visible, I don't want to be in that place. It always makes me feel really comfortable when I see like drag or drag shows. You know, the more that it becomes part of mainstream culture, I feel like there's a lot more acceptance.
Genau, also er sagt nochmal, je mehr das eben in die Mitte der Gesellschaft geht, in den Mainstream, desto mehr Akzeptanz gibt es da. Und deswegen macht es auch nochmal klar, dass das alles nicht trivial ist, auch eine Drag Queen nicht so trivial ist, sondern eben alles wahnsinnig politisch. Und so eine Drag Queen kann eben auch ein Leuchtturm sein und zeigen, dass hier ist ein sicherer Ort für alle möglichen Menschen.
Vielen Dank, Katharina Wilhelm, für Ihre Zeit und für dieses Gespräch nach L.A.
Bitteschön.
Wenn Sie neugierig sind auf noch mehr Hintergrund und Reportage von der Weltzeit, abonnieren Sie uns. Wir freuen uns. Und wenn Sie ein Auslandsthema haben, das Sie hier gern hören möchten, dann schreiben Sie uns an weltzeit@deutschlandradio.de. Immer zum Jahresende verschenken wir eine Sendung und freuen uns auf Vorschläge von Ihnen. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.